Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute Peter Forschum von der Astronomischen Arbeitsgruppe in Ulm. Hallo Peter.
Ja, hallo, grüß dich.
Peter, dein Hiersein hat einen ganz besonderen Anlass, aber wir wollen zuerst mal so über eure Arbeitsgruppe. Es geht um Astronomie, ja, aber das ist ein bisschen weiter Begriff. Was macht ihr so?
Astronomie.
Ja gut, aber ich meine, dann würde ich es ein bisschen
brechen. So, ich wollte ja weiterschwätzen. Ja, das klar. Problem an Astronomie ist, man kann es ja nicht so fassen, weil es ist so weit, weit gefächert. Da gehören ja fast alle Gebiete da dazu. Ja. Und wir beschäftigen uns auch mit viel. Ja. Klar, so eine Beobachtung, das sind halt, wo die Leute eigentlich die Astronomen kennen, wenn sie an irgendwelche Teleskope stehen. Aber was wir auch machen, natürlich in Ulm haben wir ein bisschen Probleme hier mit dem Wetter. Wir haben immer ziemlich viel schlecht durchsichtige Atmosphäre, sagen wir es mal so diplomatisch. Und ja, wir machen eigentlich auch sehr viel so Weiterbildung, Kurse, Vorträge sind bei uns ein ganz großer Teil.
Ja, mit Lichtverschmutzung hat man ja, glaube ich, auch zu kämpfen. So nimmt man doch so, oder?
Ja, in Englisch Light Pollution. Ja, aber in Ulm kämpft man auch viel mit Wolkenverschmutzungen. Deswegen ist die Atmosphäre in Ulm auch manchmal nicht durchsichtig.
Peter, welche Funktion hast denn du in dem Verein?
Ich bin der erste Vorstand,
ja. Und was macht ihr, wenn jetzt das Wetter nicht so toll ist und ihr jetzt mal nicht Theorie machen wollt? Wo fahrt ihr dann hin? Nach Laubheim oder nach Chile? Oder wo geht's dann hin?
Ja, da wird es halt dann teuer und wir haben halt natürlich dann auch das Problem, dass unsere Teleskope natürlich, je besser sie sind, desto schwerer sind sie. Das heißt, wir hätten dann ja auch ziemlich viel Gepäck und deswegen sagen wir mal so, der Astronom muss nicht nur in den Himmel gucken. Also gerade wenn man die so professionelle Astronomen sieht, die kennen sich zum Teil gar nicht mal im Himmel aus. Also.
Echt? Was machen die dann? Rechnen, oder?
Ja, sagen wir so, es gibt halt gute Teleskope, zum Beispiel auf dem Paranal. Oder es gibt verschiedene, wo halt gute, richtig gute Teleskope sind. Und da sind halt, Operator heutzutage dran. Also, weil das ja Großprojekte sind, die haben das sind ja wirklich Krisendinger. Die haben natürlich Elektronik, die haben Steuerung, die nicht mehr ganz einfach ist und damit möchte sich ja vielleicht auch so ein Astronom oder braucht er sich auch nicht mehr auseinandersetzen, das machen andere Leute viel besser. Und das heißt, er überlegt sich halt, was er für Daten haben will, zum Beispiel was für Aufnahmen er haben will am Himmel und dann gibt er denen den Auftrag und sagt, ich möchte mal, was weiß ich, da im Sagittarius irgendein Objekt mal aufnehmen.
Sagittarius ist der Schütze, gell? Schütze, ja, genau. Also ein bisschen Minimalstlatein kann ich noch.
Und so machen die das auch. Und dann wird das irgendwo eingestellt und wenn dann gerade das Wetter mal passt und vielleicht gerade in die Himmelsregion das Teleskop hingeschwenkt wird, dann machen die eigentlich für ihn die Aufnahmen. Dann kriegt er irgendwann mal eine Mail und sagt, jetzt sind deine Aufnahmen da. Du kannst die auf dem und dem Server, in dem Verzeichnis, legen dann Gigabytes von Daten und wahrscheinlich viel Spaß dann dabei.
Die Astronomen gehen
dann her und werden dann eigentlich die Daten aus.
Also gut, das ist die eine Sache, aber ich denke manchmal, da ist doch so ein bisschen diese Faszination weg. Also meine gleich anschließende Frage, was fasziniert dich jetzt besonders an Astronomie?
Einmal das, dass es eigentlich so ein weitläufiges Hobby ist, wo man eigentlich nie zum Ende kommt. Mhm. Der Sternenhimmel fasziniert mich natürlich auch noch, klar. Mhm. Weil das war eigentlich auch der Einstieg in die Astronomie, dass ich mir einfach mal, ich wollte mich am Sternenhimmel auskennen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal in die Astronomische Arbeitsgruppe, da hat mein Arbeitskollege gesagt, da gibt es eine Gruppe in Ulm, geh doch da mal hin. Und dann bin ich da mal hingegangen und ja. Und wie man sieht, ich bin geblieben.
Gab es bei dir auch so ein Wow- oder Aha-Erlebnis, wo ein zündender Funke? Also ich meine, ich mache jetzt nicht in irgendwelchen astronomischen Arbeitsgemeinschaften oder so mit, aber mal aus persönlicher Erfahrung, als ich zum ersten Mal irgendwo am Mittelmeer war, ja, mal so ganz nachts irgendwie verfahren, einen Campingplatz gesucht, nicht gefunden, ich war stockdunkel, dann ist irgendwann der Mond weg gewesen. Und dachte ich, wow, was ist das denn? Also so Milchstraße, alles, wo man mal merkt, so ein bisschen, wo einem bewusst wird, was eigentlich alles da oben ist. Und also gab es bei dir auch sowas?
Ja klar, logisch. Aber sagen wir so, wo ich halt zum Teil auch wirklich die Aha-Erlebnisse habe, wir gehen ab und zu auf so Teleskoptreffen. Also es gibt verschiedene Teleskoptreffen hier in Deutschland, die man natürlich sinnvollerweise immer an schöne dunkle Orte macht.
Ja, klar.
Die suchen sich das dann schon speziell aus. Dann die Termine legt man natürlich so, dass Neumond ist. Das heißt, der Mond ist gerade nicht sichtbar. Und dann gibt es auch ein ganz tolles auf dem Vogelsberg, ein Astronomietreffen. Das ist das internationale ITV, internationales Teleskoptreffen Vogelsberg. Und das ist so eine Bachelormesse, da kommt also jeder, der selber was macht in Astronomie, der muss da hinfahren und das den anderen zeigen, ist ganz klar. Also da ist schon ganz genial rumzulaufen. Und was die halt auch bringen, die haben zum Teil wirklich heute, die Amateure haben Meterspiegel. Also die sind inzwischen schon bei gutem Meter.
Ja, so gute Sachen, ja.
Und das Teleskop, wenn man sich das überlegt, also man kann dann so, da gibt es so ein Brennweitenverhältnis F4, das heißt, die Brennweite ist dann 4 Meter. Das heißt, wenn ich einen Meterspiegel habe, dann komme ich eigentlich unter Teleskoplänge von 4 Meter oder 3,5 Meter nicht runter. Mhm. Jetzt kannst du ja mal überlegen, was das für Dimensionen sind. Also sind richtige...
Richtig fette Dinger.
Dreieinhalb, vier Meter hoch, eineinhalb Meter dick.
Unten. Ja. Wenn man eine große Garage hat.
Ja, und wenn man einen guten Himmel hat.
Ich meine, man muss ja irgendwo lagern.
Das ist klar. Also ich habe mal, wo der erste Ein-Meter-Spiegel am ITV mal da gewesen ist, mit dem da war zufällig gerade auch schlechtes Wetter am ITV, da haben wir uns mit dem unterhalten bei ein paar Bierler. Der hat gesagt, ich wohne im Bayerischen Wald, in so einer Ortschaft, die weit weg ist. Dann hat er eine Garage, und bei 4 Meter ist ja ungefähr fast Autolänge.
Ist, wie gesagt, es ist eine Garage. Es ist nicht so falsch.
Das heißt, der macht seine Garage auf, der hat einen schönen Vorplatz sich gemacht, der holt dann praktisch sein Riesenteleskop fast mal raus. Und vor der Garage kann er dann eine Leiter, da braucht man eine Leiter, man kann ja gar nicht mehr so einfach reingucken. Da hat man schon 3-4 Meter hohe Leiter, die stellt er dann hin und dann kann ich gucken.
Ja, das ist doch toll, insofern beneidisch natürlich, aber andererseits, Bayerischer Wald ist ja auch nicht so prickelndes Gebiet, wenn man jetzt so ein städtischer Mensch ist.
Wenn man einen guten Job hat, ist ein Zahnarzt gewesen.
Ja, also. Gut, dann müssen wir jetzt nicht vertiefen, Vogelsberg, das ist irgendwo zwischen Frankfurt-Kassel, wenn man dann auffährt, kommt der Fulda. Irgendwo, Fulda, diese Gegend. Ja gut.
Und da bei den Teleskoptreffen, da sieht man, da kann man mal die Chance geben, bei solchen Dingen durchzugucken. Also da gibt es so 75 Zentimeter Teleskope, Meterteleskope sind seltener, aber sind inzwischen fast schon mehrere da. Da kann man dann sich anstellen, da stellt man sich an die Reihe an und dann sagt
wie die Kids sich bei den Stars anstellen, also ein Autogramm kriegen, da steht er da so ehrfürchtig vor diesem Teil und wartet, dass er jetzt die hohen Weihen kriegt und da durchgucken dürft.
Da steht man echt ehrfürchtig und da guckt man ganz ehrfürchtig durch.
Das glaube ich dir.
Die sind schon richtig gut.
Enno, vielleicht noch ganz kurz was zum Verein selber. Seit wann gibt es denn euch? So grob, ich meine, jetzt kommt es jetzt nicht 78. auf den Tag an.
Also 78. So über 30 Jahre.
Ja. Also schon länger. Und was sind das für Leute, die dabei sind? So quer durch den Gemüsegarten. Ja. Mehr Männer, mehr Frauen.
Sehr wenig Frauen.
Sehr wenig. Also, ich meine, da muss ich natürlich hier bei FreeFM-Hörerinnen haben wir das schon einige, ja. Und da muss man natürlich sagen, also Mädels, sorgt für die Quote hier, ja.
Nicht für das Management, sondern
man muss ja auch, ich meine. Es gibt ja inzwischen auch Astronautinnen, das ist ja auch nicht mehr eine reine Männerdomäne. Ja. Wäre ja auch mal Zeit, gell, dass da so ein bisschen, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Also seit 30 Jahren gibt es euch dann, okay, so grob.
Ich meine, Astronomie ist ja, vielleicht ist das für manche Frauen auch ein bisschen abschreckend, dass man da natürlich ein Teleskop braucht, eine Montierung und Software vielleicht heutzutage dazu. Aber man kann, ich sage immer, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ich interessiere mich für Astronomie, was soll ich denn mir für ein Teleskop kaufen? Dann sage ich, kauf dir kein Teleskop, nimm dir eine Sternenkarte, eine Liege, leg dich mal einen schönen Tag dahin und versuch mal das zu verstehen, wie das denn überhaupt sortiert da oben wird, wie man die Sternbilder erkennt und so. Und das ist aber, und da kann man, im Prinzip haben wir auch welche dabei, die haben bloß ein Fernglas, ein kleines, und die freuen sich auch, die sehen viel, die können die Kometen angucken und so.
Ist also, auch schon ja, tolle Sache. Ich kann mich noch erinnern, da war der Hale Bob hieß der, diese Komet, und dann ein Kollege von mir, der hat so ein Teleskop gehabt, da irgendwo Hervelsingen draußen, also so wirklich schwäbisches Outback, wo da nicht so viel Restlicht war. Aber im Endeffekt habe ich dann mit dem Fernglas das Ding besser gesehen. Ja. Irgendwie so vom Eindruck her, von, ich weiß es nicht, mit dem Fernglas. Also zuerst da durchgeguckt und dachte ich, naja, okay. Und habe das Fernglas genommen, war ich komischerweise viel beeindruckter mit dem, diesem guten Ding da.
Das ist auch ein bisschen das, oder Vorteil, ein Nachteil, weiß ich jetzt nicht, was man sagen soll. Sag mal so, wenn es jetzt das Teleskop geben würde, mit dem ich alles wunderschön sehe, dann hätten das alle.
Ja.
Aber wenn man auf so Teleskoptreffen gibt, der eine hat ein riesiges Ding, das kann ich natürlich nicht transportieren, sehe ich natürlich ganz genial, aber kann ich groß vergrößern. Ja, ja. So wie du angesprochen hast mit dem normalen Fernglas, das hat eine niedrige Vergrößerung, da sehe ich so große Objekte wie Galaxien oder so, ja, wunderschön. Und das ist auch das Interessante, also wenn wir im Vogelsberg oder wenn wir unterwegs gehen, da hat jeder ein bisschen sein anderes Teleskop, mhm, und alle Objekte sind irgendwo ein bisschen anders und haben auch Vor- und Nachteile. Mhm. Und das ist natürlich auch spannend. Ja. Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal wieder ein bisschen, was heißt wieder, jetzt zum ersten Mal in der Sendung Musik. Und danach, ja, dann würde ich so ein bisschen auf den Astronomietag eingehen, so den heißt der doch, gell? Astronomietag 2013 und auf ja, überhaupt was Astronomietag ist und dann was in Ulm läuft. Bei uns zu Gast Peter Forschum von der Astronomischen Arbeitsgruppe Ulm. Vor der Musik haben wir uns so ein bisschen allgemein über Astronomie unterhalten, auch über die Astronomische Arbeitsgruppe, aber erfahren, dass sie jetzt so circa 30 Jahre alt ist. Und um was es jetzt eigentlich konkret geht, ist der Astronomietag am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Stadthaus. So, Peter, jetzt erzähl einfach mal so ein bisschen Details, was geht da ab?
Vielleicht mal ein bisschen zur Vorgeschichte. Der Astronomietag, das ist nicht der erste, den wir inzwischen im Stadthaus machen. Da gab es meist einmal die Frau Nierath, die ist auf uns zukommen, die Leiterin vom Stadthaus. Und die hat mal, oder wir haben gefragt, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie das war, ist schon einige Jahre her. Und das Stadthaus hat eigentlich die Idee gehabt, mal die Terrasse ja, ein bisschen publik zu machen. Weil die haben halt festgestellt, die Leute gehen ins Stadthaus, die gucken sich zwar die schönen Ausstellungen an, aber gerade die Terrassen, die das Stadthaus hat, und das ist ja doch die runde Form, doch einige, die sind immer offen und da kann man rausgehen und da hat man ja einen ganz tollen Blick aufs Münster.
Aber viele trauen sich nicht, weil die nicht wissen, dass man raus darf.
Ja, ja, das ja, ist das ja ist
so ein bisschen, sind sie auch selber schuld, aber egal.
Das ja, ist ja, selber schuld, das ist natürlich auch ein bisschen versteckt in dem ganzen
ja, Bau.
Sag mal, das ist nicht der Sinn vom Stadthaus,
ja, da,
die Terrasse aufs Münster,
ja, oder schön
Ausblick aufs Münster
zu haben. Die Pulks sollen da auch nicht. Aber gut, eine Idee ist jetzt eben, die zu beleben. Und das macht er. Wie macht er das? Da stellt er was auf, oder?
Ja, und dann ist ja mal, sind wir mal auf die Idee gekommen, da Astronomie zu machen. Mhm. Das heißt, wir haben am Anfang, das erste Mal zweimal gemacht im Jahr. Da haben wir mal im Sommer die Sonne beobachtet. Mhm. Und im Winter, klar, im Sommer haben wir das Problem, dass die Sonne erst fast jetzt Zeit um 12 Uhr oder sowas erst dunkel wird, richtig. Mhm. Das heißt, vorher sehe ich gar keine Sterne, also
muss man schon was im Winter machen. Dann kann man da nichts machen, ja, ja, klar.
Aber Sonnenbeobachtung ist natürlich wieder im Sommer ja, natürlich genial.
Gut. Am Samstag soll es ja gut werden,
glaube ich. Ja, ich habe schon gehört.
Ja, das ist doch.
Wir haben auch das gute Wetter.
Ihr habt es bestellt, klar, ja, natürlich.
Ja, gut, natürlich Bedingung.
Ja. Hat das Stadthaus extra noch ein gutes Wort eingelegt bei euch.
Und jetzt dieses Jahr machen wir halt eben Sonnenbeobachtung. Mhm. Und wir haben eigentlich uns auch, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir Sonnenbeobachtung machen im Stadthaus. Und dieses Jahr haben wir uns so das Thema genommen, Sonnenfotografie. Mhm. Also bis jetzt, früher haben wir mal den Aufbau der Sonne, war glaube ich das erste Mal, was ich denn da so sehen kann, was denn die ganzen inneren Vorgänge sind an der Sonne. Und ja, und so suchen wir uns halt jedes Mal ein anderes Thema. Mhm. Weil es muss sich natürlich auch lohnen, wieder herzukommen. Ja. Mhm. Und da machen wir auch Vorträge, also am Anfang waren es 4 Vorträge, inzwischen sind es 2 Vorträge. Wo man da mal hingehen kann, kann man sich das mal angucken oder anhören. Und parallel dazu gehen wir auch her und wir bringen natürlich Teleskope mit zum Sonnenbeobachtung. Das heißt, ich kann ja die Sonne mit einem normalen Teleskop mit angucken. Das ist ja viel zu gefährlich, die bringt ja viel zu viel Energie.
Ja.
Und deswegen muss ich natürlich spezielle Teleskope haben.
Sollte man ohne Teleskop nicht so wirklich reingucken. Also selbst wenn man keins hat, ist es auch nicht so toll, wenn man zu lang, da kann man auch gar nicht. Aber bei der Sonne, das hört man ja immer bei Sonnenfinsternissen, dass man es, auch wenn Sonnenfinsternis ist, trotzdem abdunkeln soll. Ja.
Ja, klar, das ist schon gefährlich.
Gut, und ihr
aber habt wir haben halt die Teleskope, mit denen wir gefahrlos gucken können.
Das sind dann diese dicken Filter drin.
Ja, oder Filter oder irgendwas. Auch halt ein Filter, dass ich halt die Sonnenenergie so weit runterkriege, dass dem Auge nichts passiert. Mhm. Und natürlich auch, dass die Ultraviolett und Infrarot weg ist, dass ich halt da wirklich gefahrlos durchgucken kann. Und Sonne beobachten ist immer ganz eine ganz tolle Sache.
Jetzt macht ihr aber dann zumindest im Vortrag so eine Fotografie. Wie muss ich mir das vorstellen? Hängt da der Fotoapparat am Teleskop direkt dran oder projiziert es irgendwo auf der Fläche und man fotografiert die? Aber wie geht das?
Ja, das hat man früher mal gemacht. Also das
was? Mit der Fläche?
Mit der Fläche,
dass
man das auf eine Fläche projiziert und dann praktisch abfotografiert, ist natürlich die einzig einfachste Möglichkeit. Mhm. Aber die Technik entwickelt sich ja bei uns auch schlagartig weiter. Es gibt inzwischen wirklich gute Filter. Die Filter sind zahlbar geworden, also sie sind auch nicht mehr teuer. Das heißt, es gibt inzwischen sogar Folienfilter. Das heißt, ich habe mir mal zum Beispiel bei mir daheim mal einen Quadratmeter Folie gekauft. Also wer da mal Interesse dran hat, ich habe nur genügend daheim. Da kann man sich dann ein Stückchen rausschneiden und kann dann einen kleinen Vorsatz für sein Fernglas, Teleskop oder sonst irgendwas bauen, auch Fotoapparat. Dann kann man ohne Probleme fotografieren und durchgucken.
Ja, aber auch dort zur Sonnenbeobachtung, zur Sonnenfotografie noch ein paar Detailfragen. Ich meine, wer sich so ein bisschen mit Musik, sage ich, hat ja auch was mit Physik zu tun, mit Physik auskennt, der weiß ja, die Sonne, die strahlt ja nicht nur im sichtbaren Bereich. Aber es gibt ja was sehen, das sehe ich aber Sachen nicht. Das ist Infrarot, das ist Radiowellen zum Teil und das ist natürlich auch UV, Gamma, weiß der Geier. In welchen Bereichen macht ihr eure Beobachtungen?
Im Sichtbaren.
Im Sichtbaren. Ja.
Also es läuft eigentlich alles im Sichtbaren ab. Aber ich meine, das Problem, oder was heißt das Problem? Es gibt halt, wenn ich bloß einen Filter davor mache, der mir praktisch bloß das abdunkelt. Also das sind so Graufilter, nennt man das. Dann habe ich eigentlich nur das Bild von der Sonne eigentlich, wie ich es halt sehen kann.
Ja.
Aber das Problem ist halt, ich sehe bestimmte Sachen einfach nicht. Also da kann ich so ein bisschen Granulation, also so die, wie soll man sagen, das Wabernde der Sonnenoberfläche sehen. Dann kann man die Sonnenflecken sehen. Ja, und dann ist eigentlich schon vorbei. Und weil die Sonne, die hat auch zum Teil ziemlich, oder wenn ich was sehen will, sind jetzt zum Teil die Unterschiede in der Helligkeit so groß, dass es mein Foto gar nicht packt. Und jetzt hat man zum Beispiel, was wir Teleskope haben, das sind sogenannte H-Alpha, das ist also die H-Alpha-Linie, das ist im Orangen liegt die. Und die hat mal einer herausgefunden, dass wenn man die nimmt und rausholt aus dem ganzen Spektrum, dass man dann zum Beispiel fast alles sieht, alle Vorgänge sieht. Das heißt, ich sehe Sonnenflecken, ich sehe die Struktur auf der Sonne, ich sehe an der Seite so Ausbrüche, so Protuberanzen nennt man das, Spikulen sehe ich da und das Ganze. Und deswegen haben wir auch speziell solche Teleskope oder ja, so Sonnenteleskope, die praktisch nur eine einzige Wellenlänge durchlassen und da habe ich dann wirklich einen Blick, das ist phänomenal.
Also. Ja, jetzt muss ich aber doch, dass mir wieder ein paar Fremdwörter gefallen. Du bringst das so einfach locker. Klar, du weißt es, das ist ja immer die Gefahr, wenn man so drin ist. Was heißt Gefahr? Spikulen, was sind das?
Das sind kleine Protuberanzen.
Ach so kleine Spitzchen.
Also so kleine, die Sonne ist ja eigentlich ein Gas, ein kochender Gasball. Und das heißt, das Gas, das wabert da natürlich an der Oberfläche, je nachdem, ob jetzt da gerade so eine Wärme aufsteigt oder nicht, oder ob es abkühlt, das ist alles in Bewegung an der Sonne.
Ja, klar.
Sehe ich natürlich von hier unten natürlich nicht ganz so gut, aber man sieht eigentlich schon so Strukturen. Und da hat es halt auch immer so kleine Ausbrüche.
Ah, und das sind diese Spikulen.
Ja. Und dann gibt es halt auch die großen Ausbrüche, das sind dann wirklich Protuberanzen, nennt man das. Die sind so Masseauswürfe an der Oberfläche. Und dann gibt es natürlich auch noch Riesenmasseauswürfe. Das sind das, was dann zum Beispiel unsere Erde ab und zu mal trifft.
Ja, wo sie dann Angst haben, dass jetzt die Satelliten ausfallen. Und da passiert ja alles. Noch eine Frage, du hast jetzt gerade dieses Filter genannt, das da nur eine Wellenlänge durchlässt. Du hast da H-Alpha genannt. Hat das H mit Wasserstoff zu tun?
Ja, das ist praktisch die Hauptlinie vom Wasserstoff.
Naja gut, und das liegt ja dann nahe, glaube ich. Also wer es jetzt nicht weiß, dann sage ich es und korrigierst mich, wie ich es nicht richtig sage. Wasserstoff spielt ja da die entscheidende Rolle auf der Sonne und Helium. So. Das sind doch die Sachen, die dann so.
Zurzeit hat die Sonne ja Wasserstoff brennen.
Ja.
Also es findet ja Wasserstoffkernreaktion im Innern statt. Mhm. Und wenn das Wasserstoff mal ziemlich aufbraucht ist, dann geht das Heliumbrennen los.
Mhm.
Und dann geht es aber nicht mehr so arg lang.
Nee, wie mein Vater immer gesagt, da tut mir kein Zahn mehr weh.
Genau, das ist ziemlich sicher.
Ja. Ja. Gut, bevor ich da weiter jetzt in die Fachfragen einsteige ein bisschen, habe ich noch welche? Würde ich sagen, ja, Musik. FreeFM, die Plattform mit Rudi Arnold und Peter Forschung von der Astronomischen Arbeitsgruppe in Ulm. Und wir haben so ein bisschen über den Astronomietag, der am kommenden Samstag stattfindet, zwar von 10 bis 13 Uhr im Stadthaus gesprochen und bei dieser Gelegenheit auch das Thema Sonnenfotografie angesprochen. Und da gibt es ja dann ab 11 Uhr, der Peter wird nachher noch ein bisschen Details erzählen, einen Vortrag über Grundlagen der Sonnenfotografie. Peter, mir ist noch so vorher ein Begriff eingefallen, und zwar, das sind die Sonnenflecken. Wenn du mal so ein bisschen erklärst, was damit auf sich hat.
Also Sonnenflecken sind den Astronomen schon sehr früh aufgefallen. Und zwar am Anfang, du hast ja schon erzählt, ich kann natürlich mit meinem Auge nicht direkt in die Sonne reingucken, aber Astronomen sind natürlich sehr wissbegierige Leute. Die hat natürlich schon interessiert, was man da sieht. Und irgendwann ist mal einer auf die Idee gekommen und hat eine Glasscherbe genommen und hat da praktisch über eine Kerze gehalten, hat die gerußt und hat dann festgestellt, hey, wenn ich da einen Ruß drüber mache, dann habe ich ja, heutzutage nennt man es Filter, ja, wenn ich dann kann ich so Sachen auf der Sonne sehen. Und da sind die Astronomen irgendwann mal aufgefallen, dass da dunkle Flecken auf der Sonne gibt. Ich habe eine schöne weiße Sonnenfläche und irgendwo hat es da Flecken. Mhm. Und deswegen dunkle Flecken. Also deswegen hat man gesagt, ja, das Sonnenflecken.
Mhm. Also mir ist vorher eingefallen noch, und das ist jetzt nicht gelogen, sondern der Peter kann es bezeugen, ja gut, seht ihr ja nicht, aber ich kannte noch so einen lateinischen Ausdruck, wusste auch noch, dass es so 1600 Blabla rum war, De Maculis in Sole, und ja, Latein für Klugscheißer, gibt es ja sogar ein Buch, heißt sinngemäß über die Makel, über die Flecken in der Sonne. Und der Peter hat es jetzt gerade aufgerufen, wer dieses Buch oder diese Abhandlung geschrieben hat. Peter, du kannst besser lesen, ich sitze jetzt ein bisschen weit weg von dem Wikipedia-Artikel.
Der Johannes Fabricius, also war damals Astronom oder heutzutage genannt.
Mhm. Ja. Und was
das gab aber auch, wenn ich jetzt mal gerade gucke, es gab aber auch noch andere Leute, es war nicht der Einzige, es haben mehrere eigentlich entdeckt. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der jetzt der Erste war. Also der Engländer Thomas Harriot und der Deutsche Christopher Schreiner. Und das Ganze ging so um 1610. Also da sieht man schon.
Also Galileo hatte, glaube ich, auch was damit zu tun. In irgendeinem Zusammenhang. Also der Kirche war das nicht so recht, dass die so eine Flecken hat, glaube ich. Das ist so ja Inbegriff der Göttlichkeit. Und wenn es dann eine Flecke hat, dann ist das nicht so toll.
Ja, von den Griechen, die sind ja immer vom Idealen. Also da haben wir ja damals, und die Griechen sind ja alle Planetenbahnen rund gewesen, weil das die reinste Form war,
ja.
Da kannst du natürlich schon recht haben, dass natürlich so befleckte Sonne natürlich
das
nicht ganz
nicht,
so
das ist nicht, ins Weltbild nicht
passt.
In dem Sinne, na gut.
Aber man hat ja irgendwann sich mal von dem alten Weltbild auch entfernen müssen. Aber das gibt eigentlich schon seit der Zeit, sind die Astronomen auch schon hergegangen und haben das Ganze katalogisiert, aufgeschrieben, versucht natürlich wissenschaftlich zu bearbeiten. Da kommt auch dann irgendwann mal der 11-jährige Sonnenzyklus her, den man irgendwann mal entdeckt hat in irgendwie aus den Aufzeichnungen und so. Da braucht man Aufzeichnungen.
Der für die Amateurfunker so wichtig ist.
Auch,
ja, für die Kurzwellenfunker, ja.
Ja,
ich bin
Amateurfunker.
Ach, du bist noch Amateurfunker auch noch. Ihr wart, glaube ich, auch mal, irgendwie waren die Amateurfunker auch mal eingeladen.
Ja,
hat sich aber irgendwie dann verschoben. Also das heißt, ihr oder du oder so, ihr kommt dann auch noch mal. Aber du kommst noch mit den Funker auch noch mal.
Genau.
Ja, das ist natürlich toll. Also wie da gesagt, ich, hat ja auch was mit zu
da tun. Da muss ich dann halt mal Teleskop nicht mitnehmen, sondern Funkgerät und eine Antenne.
Das ist ein bisschen einfacher. Das kriegt man notfalls in eine Tasche rein oder in eine Köfferle.
Ja, das ist. Ich meine, das sind ja halt zwei Hobbys, die sich gut ergänzen.
Ja, klar.
Weil wenn der Himmel klar ist, dann gehe ich her und mache Astronomie. Und wenn es dann wie in Ulm ab und zu mal bewölkt ist, dann kann ich mein Funkgerät anschmeißen.
Deswegen aber Radioastronomie machst du nicht.
Noch nicht, aber da bin ich jetzt ja schon überlegen, ob wir da mal. War neulich mal ein guter Artikel dabei.
Also zufällig Radioastronomie, weißt du, wie diese Anlage da in Frankreich, mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Da gibt es so riesige Anlage, die da so Radioteleskopie und zwar speziell für die Sonne macht, aber mir fällt es nicht mehr ein.
Wisst ihr jetzt auch
das nicht ist genau. Irgendwo, also das Gebiet ist Loire-Cher, also relativ Zentralfrankreich. Mir fällt es nicht mehr an, das habe ich zufällig mal besucht, weil man mal den Bauern besucht hat, wo mein Vater in Gefangenschaft war. Und da ist der Sohn mit uns hingefahren. Mir fällt es jetzt aber nicht ein. War sehr beeindruckend, riesige Dinger. Aber haben ein bisschen anders ausgesehen wie diese Radioteleskope, die man da so aus Contact und aus diesen Filmen kennt. Aber wie gesagt, waren ja speziell für Sonnen.
Also ich weiß, ich kenne bloß in Südfrankreich eine Radaranlage, die tut Weltraumschrott.
Also nein, das ist es nicht. Aber also vielleicht finde ich es nachher noch raus. Man hat ja hier immer Internet, kann man ja alles gucken, was man nicht weiß und auch so tun, als ob man es wüsste. Aber gut, aber ich weiß ja, wonach ich suchen muss. Gut, aber jetzt ist ja euer Thema jetzt natürlich, die Sonnenflecken sind mit beteiligt, aber das eigentliche Thema ist ja Grundlagen der Sonnenfotografie. Also das eine haben wir ja schon besprochen, dass ihr dieses H-Alpha-Filter da nimmt, dass man dann auch schön die, wie hast du genannt, Granulation sieht.
Ja. Alle schöne Effekte auf
das alles, Objekt. Alle schöne Effekte. Und jetzt hat man das aufgenommen. Heutzutage machen ja nicht mehr allzu viele mit Filmen. Die meisten meine, haben das so ihr fette Digicam dann dran. Und dann hat man irgendeine JPEG, eine TIFF, irgendwas. Wie geht's dann weiter? Ja,
ich glaube, man muss da mal den ersten Schritt machen. Ich muss jetzt auch schon mal aufnehmen.
Ja, ja. Haben wir das nicht also, angesprochen? Doch.
Nein, haben wir glaube ich nicht richtig angesprochen. Das ist nicht. Ja gut, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass man durchs Teleskop mal einen Filter hat, wo man überhaupt mal durchgucken kann.
Ja, gut, okay.
Aber wenn ich jetzt natürlich was aufnehmen will, dann muss ich erst mal irgendwas haben, was ich, ein Fotoapparat, sagen
wir mal. Ja, klar, ich sage, jetzt hat man irgendwas.
Und da ist jetzt natürlich auch eine riesige Entwicklung mit der Digitalisierung eingetreten. Weil ich habe natürlich ein Problem und das kann man dann bei uns wahrscheinlich dann auch schön sehen, wenn ich dann wirklich mal die Sonne mit einer Webcam oder mit einer Videokamera zum Beispiel mal aufnehme, dann stelle ich fest, die wabert ja wie wild. Gell? Mhm. Und das ist eigentlich auch mit ein Problem für die Aufnahme, also da steckt auch viel Know-how dahinter. Gell? Mhm. Ich muss erst mal die Luftunruhe, weil wo Sonne ist, gibt es Energie auf unserer Erde und wo Energie auf unserer Erde ist, bewegt sich die Luft und wenn die Luft sich bewegt, das ist wie so eine Fata Morgana, wie man es immer sieht, so in der Wüste. Also auf einmal wabert alles so.
Also mit wabern meinst du jetzt, gut, die Sonne wabert auch, aber das Wabern, das du jetzt meinst, das ist von der Luft. Es
genau,
wabert. Ja. Ach so, weil das, ach ja, okay.
Also wie so ja, Luftspiegelung in der Wüste,
da siehst du ja immer wieder. 40 Grad, selbst wenn ich nach Blaustein ausfahre und es ist schön warm, dann sehe ich es halt auch da so, Fata Morgana, beziehungsweise da sieht es dann, da schliert es da so vorne und gut, ja, also man nimmt das
und auf. Früher hat man halt dann mit normalen Filmen belichtet und da hat man natürlich auch das Problem, die haben bloß eine bestimmte Empfindlichkeit und dann haben wir das Wabern verschmiert man dann praktisch die Sonne und da war das gar nicht so einfach, auch da gute Bilder hinzukriegen. Und inzwischen habe ich sehr empfindliche Chips in den ganzen Digitalkameras, ich habe empfindliche so Videorekorder, also Videokameras und da habe ich natürlich dann die Möglichkeit, ganz viele kleine Bilder zu machen. Wo dann zwar das Wabern drin ist und dann habe ich zwar einen Film, wo die ganze Sonne sich so bewegt und dann geht es erst richtig los, dann muss ich mal gucken, dass ich aus denen Bilder wirklich ein schönes Bild wieder rauskriege. Und da ist das jetzt der zweite Schritt, da setzt sich der Astronom dann vor seinen PC hin, holt seinen Videofilm rein oder seine Einzelbilder und fängt dann an, die zu bearbeiten. Und da gibt es halt eine bestimmte Technik auch. Und das ist das, was wir eigentlich auch im Stadthaus auch zeigen wollen. Wir wollen eigentlich den Leuten mal die zwei Sachen zeigen. Wir wollen denen das erstmal zeigen, wie nimmt ihr denn irgendwas auf, weil das ist zum Teil auch nicht so ganz trivial. Welchen Filter nimmt man denn? Wie schwenkt man das ans Teleskop an? Wie geht es am besten? Und das Zweite natürlich, was ich dann nochmal zeigen will, da habe ich mich jetzt auch mal intensiver drauf vorbereitet, das ist dann die Videobearbeitung.
Also, dass man oder aus 10 Bildern dann ein vernünftiges macht. Ja,
also ja,
mal 10, es kann ja anders sein, aber
gerade wenn ich so einen Sonnenfleck habe, ist der auf jedem, wenn ich zum Beispiel eine Videokamera mit einer Sequenz von 50 Bilder pro Sekunde laufen lasse, also ganz normale Video, dann ist der Sonnenfleck auf jedem Bild ein bisschen anders. Der wird durch das Wabern in der Luft wird er verschoben, wird gedehnt, gequetscht, nach oben, nach unten. Und wenn ich dann aber den so wieder haben will auf meinem Bild, wie er wirklich ist, dann muss ich anfangen, mehrere Bilder übereinander zu legen. Ich muss dann die Software, das funktioniert so, ich setze dann zum Beispiel in einem Bild, in einem Referenzbild setze ich Punkte, die praktisch auf alle, auf alle Bilder in der Sequenz wiedergefunden werden können. Mhm. Ja? Mhm. Und dann gibt es eine Software, die macht das, dann sage ich, jetzt leg mal die ganzen Bilder durcheinander. Und dann guckt er praktisch, wo finde ich in dem nächsten Bild die Punkte wieder, und dann kann er ausrechnen, wie weit muss ich das denn verschieben, wie ist denn die ganze Verschiebung von dem Bild, wie ist denn das verzerrt worden. Dann rechnet die das praktisch durch und dann legt er praktisch die ganzen, dann skaliert er die Bilder wieder alle und legt die alle übereinander. Und da habe ich zwei Effekte, dann sehe ich ja wirklich mal das Bild, wie es wirklich ist. Das ist ziemlich mathematisch, aber das funktioniert auch ziemlich einfach, man darf da keine Angst haben davor. Ja, ja, ja. Und dann kriege ich erst mal ein Bild, wo zum Beispiel die Sonnenflecken wieder gut aussehen. Oder wenn ich so einen Transit, so einen Venustransit, haben wir mal schöne Bilder vom Venustransit. Auf jedem Bild ist die Venus nicht rund, sondern die ist alles verschoben. Aber wenn ich dann schön die Bilder übereinander lege, dann kriege ich auf einmal wieder eine runde Venus hin zusammen.
Ja, solche Sachen, die kannst du jetzt schön beschreiben, aber die muss man sehen und die kann man auch sehen. Und genau das ist ja sicher auch das Interessante. Das wollt ihr ja alles zeigen da.
Das ist eigentlich unser Schwerpunktthema für den diesjährigen Astronomietag im Stadthaus.
Das heißt also, alle, die das irgendwie interessiert und die sagen, oh, finde ich spannend, die kriegen also nicht nur die reine Fotografie mit, sondern auch die Bearbeitung von den ganzen Bildern.
Ja, und das ist, wenn ich das Bild dann übereinander gelegt habe, dann geht es ja nur weiter, dann muss ich schärfen, dann kann ich es anschließend einfärben, dann kann ich verschiedene Belichtungszeiten macht, kann die andere Details wieder übereinander legen. Da kann man sehr viel machen. Ja. Und da hofft man natürlich auf gute Fragen von den Leuten, die da vorbeikommen. Das natürlich
auch, geht ja schon in Kunst rein. Also ich meine, so wenn man das so, könnte man vorstellen, wenn man da so Sachen so nachbearbeitet, auch wenn sie wissenschaftlich korrekt bleiben, dass die doch einen künstlerischen Aspekt auch haben.
Ja, klar.
Was kann man aufhängen?
Die kann man durchaus sehen. Also so ein richtig gutes, bearbeitetes Sonnenbild gibt durchaus einen richtig schönen Aha-Effekt.
Stellt ihr da auch so Bilder aus, so fertige, die ihr schon gemacht habt, dass man jetzt, gut, eine Seite ist das Zeigen, aber dass ihr halt auch sagt, guck mal, da haben wir schon das und das gemacht, irgendwelche Dinge. Was habt ihr da vor?
Ja, wir haben halt auf unserer astronomie-ulm.de, das ist unsere Homepage von unserem Verein, da gibt es unter Bildern, gibt es Aktuelles und dann Bilder. Und da kriegt man zum Beispiel von uns auch sehr viele Bilder. Also nicht bloß von der Sonne, auch von den ganzen Planeten und so. Da haben wir einen, den Thorsten Hansen, das ist ein sehr, das ist eigentlich, der hat es voll im Griff.
Der
ist also wirklich, kann man sagen, einer der besten Planetenfotografen, die es hier in Deutschland gibt, mindestens. Also der macht aber ganz tolle, naturgetreue Bilder und so. Der ist da ein Freak, das ist ein Physiklehrer. Der hat natürlich auch den nötigen Background dazu, kennt sich gut aus und sehr, sehr engagiert. Und da könnt ihr mal auf unsere Seite gehen und da gibt es richtig tolle Bilder von ihm. Ja, aber so Sonne, ja. Gut. Ich wollte ja jetzt eigentlich dieses Jahr, war der Plan eigentlich vor der Vorbereitung, dass ich so im Januar, Februar mal anfange. Mhm. Ich habe ja ein Sonnenteleskop, ich habe die ganze Ausrüstung, um Bilder zu machen. Ja. Wollte ich eigentlich schön Bilder machen, schöne Videosequenzen aufzeigen, damit man was hat, wenn es auch schlecht Wetter ist. Hätte ja sein können, wenn schlecht Wetter ist.
Könnte ja sein.
Der Plan ist nicht ganz mit der Realität übereinstimmend, weil jetzt war praktisch dreiviertel Jahr, war hier bloß schlecht Wetter fast.
Ich hätte gar nichts viele Bilder können. Bearbeiten können, wenn sie da gewesen wären. So mehr oder weniger. Naja. Ja.
Gut. Aber man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wir sind jetzt ziemlich auf die Videofotografie oder Sonnenfotografie eingegangen. Ich glaube, es rentiert sich auch für Leute, die mit sowas nicht Interesse haben, einfach mal vorbeizukommen und mal einen reellen Blick durch die Sonne zu werfen oder durch unsere Teleskope auf die Sonne zu werfen. Also allein das Weißlicht, also und dann auch die H-Alpha-Teleskope, wenn man da mal durchguckt, also da sehen wir immer, die Leute sind hoch erstaunt und die sind auch voll begeistert, was man da alles sehen kann. Und wir haben ja, mit uns hat man natürlich auch den Vorteil, dass wenn nicht zu viele Leute da sind, und normal funktioniert das eigentlich ganz gut, dass man den Leuten auch vorher ein bisschen erklärt, was denn die ganzen Effekte sind und vor allem, was man da durchguckt, was man denn da auch sehen kann, weil das ist ja auch nicht ganz klar, weil die Leute gucken sonst in das Teleskop rein und sagen, ich sehe da nichts, das ist nur so ein komischer orangener Fleck, dann sagen wir, das ist es.
Das ist die Sonne.
Ja. Und deswegen, da kriegen die eigentlich auch eine kleine Einführung durch, was man denn auf der Sonne so zu sehen, was man sehen kann. Und dann gucken die Leute erst mal rein und dann sagen sie, oh, da sehe ich ja wirklich was. Ah, stimmt, das ist genau das. Ja, also ich finde, das lohnt sich auch von der Seite her, ohne Sonnenfotografie mal vorbeizukommen und sich das mal alles anzuschauen und sich mal erklären lassen.
Ja gut, eine Frage hat sich ja jetzt schon beantwortet oder eine Mitteilung, die ich jetzt vor der nächsten Musik nochmal wiederholen möchte. Der Peter hat gerade gesagt, wenn man sich dafür interessiert und auch meinetwegen bei der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft Ulm mitmachen möchte, dann gibt es da eine wunderschöne Homepage, www.astronomie-ulm.de, und da gibt es alle möglichen Infos und Bildchen oder Bilder, man darf ja nicht Bildchen sagen.
Kontaktadressen,
Mailadressen, alles drauf. Da könnt ihr mal gucken. So, jetzt machen wir Musik, und nach der Musik, da wird man das zweite Thema ansprechen. Verrate ich jetzt mal nicht, aber es gibt noch einen zweiten Vortrag bzw. ein zweites Thema am Astronomietag 2013, der auch, das möchte ich wiederholen, am 15.06. im Stadthaus Ulm oder fast auf dem Stadthaus stattfindet, und zwar von 10 bis 13 Uhr. Oh, jetzt habe ich hier den Knopf nicht gedrückt. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich mich selber nicht höre. Also unser Thema, der Astronomietag 2013, der am kommenden Samstag im Stadthaus stattfindet von 10 bis 13 Uhr. Und bei uns zu Gast Peter Forschum von der Astronomischen Arbeitsgruppe Ulm. Peter, jetzt gibt es außer dem Vortrag Grundlagen der Sonnenfotografie noch was anderes.
Ja, wir haben natürlich auch geguckt, wir wollten natürlich nicht immer das Gleiche machen an unsere Vorträge, und wir haben uns ja, habe ich vorhin schon gesagt, mal ein Thema ausgesucht. Das eine ist ja die Sonnenfotografie, und das andere Thema, was uns auch ganz wichtig war, das ist ja, da kommt ein Komet auf die, ins Sonnensystem, oder das ist ja eigentlich, ich glaube, der kommt aus dem Sonnensystem, geht, macht sie Rundgang um die Sonne. Und das ist natürlich immer so, da kommt dann natürlich der Sonne ziemlich nahe und da gibt es einen schönen Schweif. Und muss ich gerade mal gucken, wann sie den entdeckt haben. Der ist, glaube ich, letztes Jahr entdeckt worden. Entdeckung ist der 21.09.2012, also ist jetzt gerade mal dreiviertel Jahr her. Und da haben wir festgestellt, oh, der, da gibt es wieder einen, der hat sich da irgendwo im Sonnensystem losgelöst und der macht einen Rundgang um die Sonne. Und dann haben wir so die Daten verglichen, seine Helligkeit, da gehen natürlich die Astronomen und die ganzen Hobbyastronomen und die Profi-Astronomen gehen natürlich los. Die wollen natürlich wissen, ja, wie hell könnte er denn werden? Welche Bahn hat er denn? Dann werden praktisch aus die Aufnahmen, die man davon macht, werden dann die Bahndaten ermittelt. Und dann hat man festgestellt, hey, das kann richtig toller werden. Also die haben dann schon Prognosen gemacht, dass man mit einem Riesenschweif am Taghimmel sehen kann. Und das ist ja, du hast ja vorhin, weiß nicht, ob wir geschwätzt haben, den Halley-Bopp mal erwähnt.
Ja, den habe ich erwähnt, ja. Und der heißt jetzt ISON, habe ich da gelesen.
Genau, der heißt ISON.
Ist das eine Abkürzung oder heißt der einfach so?
Ich meine, das ist das Programm, der den gefunden hat. Es gibt ja immer so Himmelsdurchmusterungen. Und die dürfen, wer den findet, darf auch einen Vorschlag für den Namen machen.
Also, das Programm hat es gefunden, hat man den so genannt. Also nicht Halley-Bopp, den wahrscheinlich ein Herr Hale erfunden hat.
Ich bin jetzt auch nicht ganz vorbereitet,
ob der jetzt. Ja, ist schon klar. Also deswegen heißt der so.
Ja, und da haben wir halt. Die Prognosen sind zurzeit nur, dass er wirklich ein ganz toller wird gegen Ende des Jahres. Hauptsächlich sieht man dann im November richtig gut. Und da haben wir uns halt vorgestellt, dass es vielleicht auch interessant wird, für die Leute mal Informationen drüber zu kriegen. Und das macht der Joachim Hohner. Der bereitet sich darauf vor und der macht einen Vortrag, wie man den denn entdeckt hat und wie man den wahrscheinlich sieht und wann man sieht. Und dann kann man sich natürlich nur noch freuen auf den November. Gell? Und da freuen wir uns alle schon drauf.
Ja, also,
und das könnte ein richtig großes Highlight für dieses Jahr oder auch für viele 10 Jahre geben, weil so einen hellen sieht man nicht oft.
Das kann natürlich für euch auch ein Stück weit Werbung sein. Nämlich jetzt mal an, wenn ihr das da vorstellt, es sind Interessierte da und die wissen, aha, wenn der kommt, da gibt es ja diese Arbeitsgruppe. Könnte man schon vorstellen, dass da so ein paar Leute kommen und sagen, naja, das ist doch interessant, wenn wir mal genauer wissen, was da läuft.
Ja, klar. Und natürlich würden wir wahrscheinlich auch hergehen, wenn der wirklich so spektakulär ist, dann würden wir da auch irgendwelche Beobachtungen machen. Also man kann ja dann auch mit Teleskope mal gucken, da sieht man ja so ein Komet hat ja noch einen ganz hellen Kern. Also meistens sieht man den Kometen nicht, aber durch die Sonnenenergie schmilzt ja praktisch das Eis von dem. Und es gibt so eine Wolke.
Ach,
und
dann sieht man so einen Kern. Da ist ja so ein Eis, so ein Eisklumpen.
Das ist meistens so ein dreckiger Schneeball, sagt man. Ja. Und die ganzen Teilchen, je näher der halt der Sonne kommt, dann schmilzt praktisch das Eis und dann, wo der herkommt, das ist nur ganz, ganz schön kalt. Da reichert er sich praktisch mit den Wasserteilchen an. Und das schmilzt ab und das geht dann der Sonnenwind. Sonne gibt ja durch die Ausbrüche auch wie so ein Sonnenwind, der durchs unser Sonnensystem fegt, von der Sonne weg. Mhm. Und die treiben dann die Teilchen, die sich da ablösen, weg und das gibt dann den Schweif.
Wäre doch mal ein Vorschlag, für den Programmrat müssten wir das mal einbringen. Es gibt ja immer Deutschlandfunk, macht ja immer lange Nacht, das bla bla bla. Könnte man auch mal bei Free FM die lange ISON-Nacht machen. Man ist ja flexibel. Ja? Wenn heute das Wetter schlecht ist, das kann man ja so auf ein paar Tage, kriegt man es ja heute raus. Wäre doch mal eine spannende Sache da.
So ich meine, was wir natürlich im Radio immer das Problem haben, ein bisschen, man sieht nichts.
Ja, aber die Leute, ja schon, das ist die eine Sache, aber man kann Theorie erzählen und auf der anderen Seite kann man, kannst du dich auch noch erinnern, wir haben früher mal Echtzeitkochen gemacht. Weißt du das noch? Nein, ich erzähle es jetzt bloß, hat jetzt mit Astronomie nichts zu tun. Und das war, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen der Merlin Bauer, der so in Anfangszeiten von Free FM, Der hat Samstag immer Schnittstelle der Sensation gemacht und dann immer Echtzeit kochen. Und der Gag war das, dass man dann wirklich zu Hause mitkochen konnte. Also das war nicht so wie jetzt im Fernsehen, da geht alles viel zu schnell. Ja, da denkst du, so schnell kannst du die Gurke gar nicht schälen. Ja. Und da hat er auch mit dem Markt, mit so ein paar Stände vereinbart, dass wenn man mitkochen wollte, dann konnte man da sozusagen das Free FM Echtzeit-Kochen-Päckchen kaufen. Und ich sage das deshalb, da könnte man ja dann so ein bisschen erzählen, was die Leute jetzt machen könnten oder sonst was. Also nur mal nachdenken. Das ist jetzt nur so eine Schnapsidee. Nee, ich habe heute noch keinen Grabber getrunken.
Ich kann ja mal ein bisschen was vorlesen. Gell? Die Entdeckung 21.09.2012, Perihelis am 28.11.2013, das ist der nächste Punkt an der Sonne. Die Erdnähe ist am 27.12. mit 0,43 astronomischen Einheiten. Die Neigung ist 62 Grad, mit bloßem Auge sichtbar und die Helligkeit ist minus 6 Magnitude. Maximale Schweiflänge ist 60 Grad.
Nacht vorbei.
Ich glaube, die Faszination liegt nicht darin, dass man irgendwann, man kann eigentlich über das Ding nicht so arg viel erzählen. Nee, schon,
aber vielleicht die Faszination
liegt einfach am
Gucken. Ja, eine lange Nacht der Astronomie machen und dann auch mal über Science Fiction reden und Exobiologie, was es da alles für wunderschöne Sachen gibt. Das heißt so, wenn man so mal die Daten anguckt, das heißt also gute Sicht vorausgesetzt, dann wäre so um Weihnachten rum gar nicht
schlecht. Vor Weihnachten,
Weihnachten rum, ja, da scheint ja vor 2000 Jahren, ja, wenn man die Bilder anguckt, war ja auch was.
Ob das der gleiche ist, weiß man nicht so
genau. Der gleiche ist vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es ja wieder was. Ich enthalte mich jetzt solchen Äußerungen, mache ich jetzt nicht. Peter, jetzt haben wir noch so circa 5 Minuten. Es gibt ja noch so ein paar Dinge, die vergesse ich zu fragen, die vielleicht wichtig sind, wo man noch darauf hinweisen sollte. Ach ja, doch, eine Frage fällt mir jetzt noch gleich ein. Findet man zwar bestimmt sicher auf eurer Homepage, aber kann man ja jetzt auch sagen, ihr trefft euch ja bestimmt regelmäßig.
Also wir haben zum Glück, dass wir im Vorunteren Eselsberg sind. Also ist da, wo früher mal das Beschussamt war, für die Ulmer sind. Da haben wir einen Vereinsraum und da treffen wir uns jeden Mittwoch. Und dann gibt es halt auf unserer Homepage gibt's unser Vortragsprogramm. Also man muss jetzt nicht unbedingt gleich in unserem Verein eintreten, aber alle, die interessiert sind, die sind da herzlich eingeladen, da mal vorbeizukommen. Mal gucken, vielleicht, wenn sie einen interessanten Vortrag haben, eigentlich einfach mal im Vortrag kommen. Und da gibt es immer was zu berichten. Astronomisch ist ja immer was los. Ja, und wer natürlich dann größere Interesse hat oder wer mal mit uns ausmachen will, dass man vielleicht mal einen Beobachtungsabend macht. Also wir sind da bereit, mal mit jemandem irgendwo auf Schwäbische Alb hochzugehen oder so. Und das Teleskop mal mitzunehmen und jemandem mal den Sternenhimmel zu erklären und mal zu zeigen, wie man denn mit so Teleskope umgeht, weil das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und natürlich sind da alle die eingeladen, die, jetzt ist ja bald wieder Weihnachten, wo die Kinder dann an Weihnachten, wo die Kinder dann an Weihnachten ein Teleskop kriegen, zweimal durchgucken, nichts finden dann frustriert in die Ecke stellen. Da ist es natürlich auch immer ganz interessant, wenn man dann mal, sagen wir, Leute, die sich mit sowas auskennen, mal fragt, was mache ich denn oder wie gehe ich denn vor? Und dann ist meistens immer sehr schnell das Ergebnis da, weil wenn einem das mal einer zeigt, dann kommt man ja ganz schnell damit zurecht. Also,
wie heißt
das? Da sind wir natürlich auch immer gern bereit.
Ja, beide da. Der Vater kauft seinem Sohn für sich.
Eisenbahn.
Modelleisenbahn. Apropos Kinder und Astronomie oder junge Leute in Astronomie, gibt es eigentlich noch auf dem Schubert-Gymnasium ist da so eine Kuppel da. Ist da noch ein Teleskop drin oder wird der nicht mehr gebraucht?
Die haben ein Teleskop, die haben eine perfekte Ausrüstung. Die haben nur den obersten, blödesten Himmel, den man sich vorstellen kann.
Ja klar,
Blaubeurer Ring, der bläst so viel Helligkeit raus. Ich wollte vor ein paar Jahren, war das eigentlich auch gesagt, das ist schade, die haben einen schönen Zeiss-Refraktor drin, die haben eine tolle Montierung. Mhm. Da habe ich gesagt, da muss man was machen. Und dann bin ich mal auf die Stadt zugegangen und die sind dann auf den Lehrer zugegangen und er hat gesagt, vergesst es. Ich habe gesagt, da seht ihr gar nichts, da seht ihr nur Himmels, also Light Pollution, also Lichtverschmutzung. Und ich muss sagen, der hat recht gehabt. Ich habe da auch mal ein paar Mal geguckt oder so. Wenn ich fahre ja mit dem Fahrrad, wenn ich da vorbeikomme, dann kann ich mal einen Blick nach oben werfen, da sieht man gar nichts.
Ja, ich habe vor 40 Jahren Abi gemacht. Ich war im Schubert und da ab und zu zu einem Lehrer aus der Astronomie AG gemacht, der Herr Schlinger, so ein Vorbild für mich, so als Physiklehrer, wo man sagt, es gibt so Lehrer, die mag ich nicht, oder manche, die waren einfach faszinierend, und der hat das da gemacht. Und da waren wir ein paar Mal oben, da konnte man noch was sehen. Ja, da hat man einmal die Saturnringe gesehen oder irgend so ein Doppelstern, so einen rot-blauen, so einer rot, einer blau, war ganz spannend, aber jetzt ist nichts mehr. Aber nicht mehr viel, ja.
Da müsste man schon so viel Glück haben und das. Aber es gibt immer noch, aber Sonnenbeobachtung können wir den Lehrkörper eigentlich mal ganz gut anraten. Da kann man wirklich tolle Sachen sehen. Weil da ist man immer so angewiesen, weil tagsüber ist die Atmosphäre auch meistens durchsichtiger. Und deswegen auch im Stadthaus, klar. Deswegen machen wir auch im Stadthaus Sonnenbeobachtung, weil das ist wirklich was man nur machen kann.
Okay, Peter, wenn ich auf die Uhr gucke, dann machen wir Folgendes. Du nennst jetzt nochmal ganz kurz die Eckdaten eures Astronomietages. Oder soll ich es jetzt sagen?
Samstag, 10 bis 13 Uhr, am Stadthaus, einfach ins Stadthaus reinlaufen, ganz oben hingehen und dann gucken, die Veranda ist dabei eingeschrieben. Und da stehen auch so komische Leute rum mit so Teleskope, also das ist leider zu verfehlen.
Die findet man dann. Genau. Ja gut, damit sind wir am Ende der heutigen Plattform. Bei uns zu Gast war Peter Forschung von der Astronomischen Arbeitsgruppe in Ulm. Und mein Name ist Rudi Arnold. Das war die Plattform bei FreeFM. Tschüss, bye bye, macht's gut.